Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Und dazu begrüßt Sie heute Silke Hane. Schönen guten Tag. 19.600 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Robert-Koch-Institut heute gemeldet. Diese Pandemie ist noch lange nicht vorbei und damit auch nicht ihre wirtschaftlichen Begleiterscheinungen. Längere Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens sind denkbar. Ein Thema bei uns also die stockenden Hilfen. Wer im Homeoffice arbeitet und sich noch nicht daran gewöhnt hat, der muss sich mit dem Gedanken vielleicht langsam anfreunden. Wir schauen heute auf unwillige Arbeitgeber. Außerdem, seit Tagen gibt es Unruhe im Netz und millionenfache Downloads für WhatsApp-Konkurrenz-Messenger. Wir sprechen über die geänderte Datenschutzrichtlinie des Anbieters. Es ist eine Geschichte mit zwei Seiten. Einerseits hat kaum ein Land der Welt so großzügige Wirtschaftshilfen beschlossen wie die Bundesrepublik. Andererseits bringen die größten Töpfe nichts, wenn der Zugang dazu kompliziert ist, das Geld spät fließt, die Bedingungen sich jederzeit ändern können. Über letztere Punkte klagen Unternehmen seit Wochen und das auch nicht ganz zu Unrecht. Die Bundesregierung tritt dem Lamento jetzt entgegen. Theo Gers berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
Enttäuschte Unternehmer, frustrierte Steuerberater. Der Ärger über die schleppenden Überbrückungs-, November- und Dezemberhilfen gärt. Erst recht, seitdem vielen dämmert, dass die staatlichen Corona-Hilfen auch niedriger ausfallen könnten. Doch die Regierung will solche Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen. Am Finanzminister perlt die Kritik ab. Olaf Scholz am Morgen in der ARD.
Es war völlig richtig, dass wir das gemacht haben, was wir gemacht haben. Wir haben in Deutschland im Frühjahr das größte und erste Stabilisierungsprogramm in Europa auf den Weg gebracht. Das Gleiche gilt für unser Konjunkturprogramm aus dem Sommer. Und wir haben mittlerweile immer wieder die Förderprogramme ausgeweitet. Das, was jetzt zugesagt ist, ist ein Vielfaches von dem an Zusagen, was wir zum Beispiel im Frühjahrslockdown hatten. Daran kann man sehen, dass immer wieder neu entschieden wird, damit wir möglichst präzise das tun können, was den Unternehmen hilft. Das zeigt, die Bazooka, die hat tatsächlich ihre Wirkung entfaltet und wir werden es so lange machen, wie es nötig ist.
Doch draußen im Land wirkt das Versprechen, kein Unternehmen werde in der Pandemie im Stich gelassen, hohl. Der neueste Grund für den wachsenden Frust. Erst jetzt wurde bekannt, dass schon Anfang Dezember das Kleingedruckte, also die Bedingungen für den Bezug der versprochenen Hilfen, geändert wurden. Hieß es vorher, der Staat helfe ab einem bestimmten Umsatzrückgang von 30% oder 50% und erstatte dann Fixkosten wie Mieten, Pachten oder Leasingraten bis zu 90%, war nun plötzlich von ungedeckten Fixkosten die Rede. Ungedeckte Fixkosten heißt, der bloße Umsatzrückgang reicht nicht. Das Unternehmen muss auch Verlust machen, um Hilfen zu bekommen. Und erstattet wird dann auch nur der Teil der Fixkosten, der nicht mehr durch eigene Einnahmen gedeckt ist. Für Firmen, denen das Wasser bis zum Hals steht, wirkt das wie ein gebrochenes Versprechen, zumal diese Änderung des Kleingedruckten nie groß kommuniziert wurde. Doch den Eindruck, erst seien Hilfen vollmundig versprochen und dann das Kleingedruckte klammheimlich geändert worden, weist Annika Einhorn, die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums, zurück. Es sei immer klar gewesen, dass Corona-Hilfen von mehr als 1 Million Euro noch mit der EU abgestimmt werden müssten und die habe dann eben festgelegt, dass nur ungedeckte Fixkosten erstattet werden dürften. Das war Ende November. Annika Einhorn.
Insofern ist das keine neue Information und schon gar nicht haben wir das klammheimlich getan, sondern wir haben das so schnell wie möglich getan, als es eben dann notwendig wurde, weil die Kommission hier die entsprechenden Vorgaben gemacht hat.
Pech nur, dass da schon längst eine andere Erwartungshaltung geschürt worden war, etwa dadurch, dass großzügige Hilfen in den Vordergrund gestellt wurden, der EU-Vorbehalt aber immer nur in einem Halbsatz auftauchte oder auch schon mal ganz fehlte. Steuerberater warnen deshalb ihre Mandatsfirmen schon, dass sie zu hohe Hilfen erhalten haben könnten, die dann später zurückzuzahlen sind.
Theo Gers über immer neuen Ärger mit den Corona-Hilfen. Aufgrund von Mutationen des Coronavirus in einigen Ländern hat das Bundeskabinett heute die Einreiseverordnungen nach Deutschland verschärft. Nina Amin mit Einzelheiten.
Wer aus besonders betroffenen Regionen kommt, in denen es beispielsweise Virusmutationen oder besonders hohe Inzidenzen gibt, muss schon vor der Einreise einen negativen Corona-Test vorlegen können. Dieser Nachweis könne bei der Einreisekontrolle verlangt werden, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. Rückkehrer aus anderen Risikogebieten müssen innerhalb von 48 Stunden nachweisen, dass sie nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Auslandsreisen würden nicht zur Pandemielage passen, meint Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Wer trotzdem nicht darauf verzichten wolle, müsse sich testen lassen. Ausnahmen für Geimpfte oder Menschen, die bereits mit dem Coronavirus infiziert waren, sieht die Einreiseverordnung, die ab Donnerstag gilt, nicht vor. Ab 1. März müssen Mobilfunkbetreiber Einreisende über eine SMS auf ihr Handy über die geltenden Bestimmungen in Deutschland informieren.
Nina Amin berichtete. Kinderlärm, kein eigenes Arbeitszimmer, technische Probleme. Manche Beschäftigte haben ihr Büro in dieser Pandemie wohl zu schätzen gelernt. Dass man gerne, vielleicht sogar lieber dort als zu Hause arbeitet, das ist eine Sache. Heftig diskutiert wurde in den letzten Tagen vor allem der Fall, dass Unternehmen ihren Beschäftigten das Homeoffice verweigern. Die SPD schlägt daher ein Recht auf Homeoffice vor. Die Grünen wollen Arbeitgeber womöglich verpflichten, es zu ermöglichen. Sebastian Engelbrecht über den Status quo in der Praxis.
Nur 14% der Erwerbstätigen arbeiten trotz hoher Infektionszahlen im Homeoffice. So das Ergebnis einer Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung vom November. Deshalb forderte die Grünen-Politikerin Laura Sophie Dornheim, 36 Jahre alt, auf Twitter: Macht die Büros zu.
Ich bin zwischen den Jahren durch Berlin geradelt und habe in so vielen Büros Leute an Rechnern sitzen sehen. Büros, wo ich entweder vom Schild oder anderweitig weiß, dass es jetzt nicht wirklich Präsenz im Büro erfordert. Leute, die in Gruppen draußen mit dem Rauchen standen, ohne Maske, mit 20er, die irgendwie zu viert an einem kleinen Besprechungstisch sitzen, auch ohne Maske. Und da ich mir einfach das, es kann nicht sein.
Mindestens 700 Menschen schrieben ihr, welche Erfahrungen sie am Arbeitsplatz machen. Mehr als die Hälfte beschwerten sich, ihre Arbeitgeber sperrten sich gegen das Homeoffice. Zu den Verweigerern gehören börsennotierte Unternehmen, Banken, Krankenkassen, Universitäten und Behörden, aber auch kleine und mittlere Unternehmen. Die betroffenen Arbeitnehmer schrieben an Dornheim:
Unser Chef, unsere Chefin besteht auf Präsenz. Ansage ist, gearbeitet wird von 8 bis 17 Uhr und zwar im Büro. Homeoffice ist doch Urlaub. Im Homeoffice kann man nicht kontrollieren, was die Leute machen. Also dass es definitiv der Hauptgrund ist, dass es Vorgesetzte gibt, die eben dem Konzept Homeoffice nicht trauen und ihre Leute überwachen wollen.
Zu den öffentlich auf Twitter kritisierten Unternehmen gehört zum Beispiel der Schuhfabrikant Birkenstock. Auf Nachfrage des Deutschlandfunks schreibt die Firma, derzeit stehe kein Interviewpartner zur Verfügung. Mobiles Arbeiten sei in Abhängigkeit von der individuellen Situation und in Abstimmung mit dem Vorgesetzten möglich. Die Antworten, die Laura Dornheim von Arbeitnehmern bei verschiedenen Unternehmen auf Twitter erhielt, klingen anders.
Dann werden da viele Sachen vorgeschoben, wie VPN, also eine sichere Internetverbindung, kostet 10 Euro im Monat, das wollen sie nicht ausgeben. Wir haben vorletztes Jahr ein neues Büro bezogen, das soll jetzt nicht leer stehen. In seltenen Fällen, aber auch das wurde mir geschrieben, offene Corona-Leugner als Vorgesetzte.
Bei Behörden scheitert das Homeoffice häufig an technischen Voraussetzungen. In Berlin etwa sind nach Informationen des RBB nur 12% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben der Landesverwaltung Homeoffice-fähig. Um diesen Zustand zu verbessern, habe man 5000 Laptops für die Bezirksverwaltungen bestellt, so ein Sprecher der Berliner Innenverwaltung. Aber auch in Berlin sind einige Behörden schon weiter. Die Beamten der Finanzverwaltung arbeiten zu mehr als 80% im Homeoffice. Finanzsenator Matthias Kollatz erklärt den Unterschied.
Das muss jede Behördenleitung entscheiden. Wir haben das bei uns so gemacht, dass wir gesagt haben, es ist eine verbindliche Anweisung, dass im Regelfall im Homeoffice gearbeitet wird und es muss insofern begründet werden, wenn es mal anders ist.
Bis heute gibt es auch Teile der Finanzbehörde, in denen Homeoffice unmöglich ist, wie etwa die Landeshauptkasse. Wo es möglich ist, ließ Kollatz schon vor der Pandemie Heimarbeitsplätze aufbauen.
Die Ausstattung und was man da über viele Jahre ja tut, obliegt natürlich den jeweiligen Häusern. Es gibt erstmal da Häuser, die haben eine ganz andere Situation. Also ist klar, dass man die Polizei und die Feuerwehr anders organisieren muss als unseren eher verwaltungsorientierten Betrieb.
Auch im Haus von Finanzsenator Kollatz bleibt sogenanntes Schlüsselpersonal im Dienstgebäude, zum Beispiel Führungskräfte, Mitarbeiter in der Poststelle und in der Pförtnerloge. Beispiele für eine hohe Homeoffice-Quote hat Laura Dornheim übrigens im Rahmen ihrer Twitter-Umfrage auch gesammelt. Sie bekam sogar überwiegend positive Rückmeldungen.
Ganz viele unterstützen ihre MitarbeiterInnen auch mit einem ordentlichen Bürostuhl, mit einem zusätzlichen Monitor, also dass man wirklich zu Hause gut arbeiten kann. Viele bieten auch Unterstützung gerade für Eltern im Homeoffice an, sei es über zusätzliche Urlaubstage oder über Reduzierung der Arbeitszeit oder alte Laptops werden für Homeschooling zur Verfügung gestellt.
Als Beispiele für Unternehmen, die das Homeoffice ermöglichen, nennt Dornheim übrigens die Deutsche Telekom und die Deutsche Bahn. Ein Recht auf Homeoffice gibt es allerdings auch dort nicht.
Sebastian Engelbrecht hat Beispiele recherchiert, wie es in Deutschland mit dem Homeoffice läuft. Mit Blick auch auf die weltweite Situation warnt indes die Internationale Arbeitsorganisation ILO oder auch IAO vor den Risiken des Homeoffice, in dem laut der Organisation Beschäftigte oft nicht ausreichend Schutz genießen. Dietrich Karl-Meurer.
In den ersten Monaten der Pandemie ist der Anteil derjenigen, die zu Hause arbeiten, weltweit von fast 8% auf knapp 20% gestiegen. Das geht hervor aus einer nun von der Internationalen Arbeitsorganisation IAO in Genf vorgestellten Studie. Darüber hinaus wird festgestellt, Homeoffice bedeutet für Millionen Menschen schwierige oder gar unzureichende Rahmenbedingungen, teils ohne Schreibtisch oder ausreichend Platz. Die UNO-Sonderorganisation fordert daher mehr Schutz und bessere Arbeitsbedingungen. Die Grenzen zwischen Privat- und Arbeitsleben müssten gewahrt bleiben. Auch müsse es ein Recht darauf geben, außerhalb vereinbarter Arbeitszeiten den Computer abzuschalten. Laut IAO arbeiteten schon vor der Pandemie weltweit rund 260 Millionen Menschen in den eigenen vier Wänden. Sie nähen und sticken, montieren elektronische Artikel oder andere Waren, sie erbringen Dienstleistungen am Computer. In vielen Ländern sind laut der Internationalen Arbeitsorganisation die Heimarbeiter selten in Gewerkschaften organisiert und hätten oft keine Sozialversicherungen. Auch würden sie seltener geschult. Oft würden sie als Selbstständige betrachtet und seien vom Arbeitsrecht weniger geschützt. Es brauche schriftliche Arbeitsverträge, faire Löhne und Sozialleistungen.
Dietrich Karl-Meurer war das aus Zürich. Wer den Messenger-Dienst WhatsApp nutzt, bei dem ploppte in den vergangenen Tagen eine Nachricht auf, aktualisierte Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie. Und wer weitergelesen hat, wurde sodann auch über den Austausch von Daten mit anderen Facebook-Unternehmen informiert. Das hat den WhatsApp-Konkurrenten Threema, Signal und Telegram in den letzten Tagen millionenfachen Zulauf beschert. WhatsApp bemühte sich jetzt um Schadensbegrenzung. Das Update beeinflusse die Vertraulichkeit von Chats nicht. Meine Kollegin Pia Behme hat sich eingehend mit den Änderungen befasst. Wir sprechen jetzt mit ihr, Frau Behme. Was ändert sich denn konkret für die Privatpersonen?
Ja, also erstmal nochmal das Wichtigste vorweg. An der Privatsphäre der Nachrichten, die auf WhatsApp verschickt werden, da ändert sich nichts. Die Chats sind ja verschlüsselt, also was geschrieben wird, können WhatsApp und Facebook nicht sehen. Und auch was die Weitergabe von Nutzerdaten angeht, gibt es für Europa laut WhatsApp keine Änderung. Ein Datenaustausch zwischen WhatsApp und Facebook gibt es aber schon seit mehreren Jahren. Es geht dabei vor allem um Infrastruktur und Spamfilter. Was Facebook und andere Facebook-Unternehmen wie Instagram aber nicht dürfen, ist diese Daten zur Verbesserung der eigenen Produkte zu nutzen, also zum Beispiel für Werbung. Das gilt zumindest in Europa aufgrund der EU-Datenschutzgrundverordnung und auch in Nicht-EU-Ländern wie Großbritannien und der Schweiz. Bei Unternehmen und in Regionen außerhalb Europas sieht das allerdings anders aus. Dort kann Facebook ab dem 8. Februar die WhatsApp-Daten nutzen, um eigene Produkte zu verbessern. Und das hat jetzt dazu geführt, dass sich viele WhatsApp-Nutzerinnen und Nutzer weltweit um ihren Datenschutz sorgen und zu anderen Messengern wechseln. Dazu gehören Threema, Signal und Telegram, die datensicherer sein sollen.
Der Austausch zwischen KundInnen und Unternehmen wird ja immer häufiger über WhatsApp abgewickelt. Was heißt das denn nun für diese Nutzerinnen und Nutzer?
Ja, hier ist es tatsächlich so, dass Daten aus kommerziellen Chats von Facebook genutzt werden können. Das gilt für Unternehmen, die Hosting-Dienste von Facebook nutzen. Wenn die mit Kundinnen und Kunden über WhatsApp kommunizieren, können sie Informationen aus den Chats für eigene Marketingzwecke verwenden, zum Beispiel für Werbung auf Facebook. Solche Chats sollen für Nutzerinnen und Nutzer aber deutlich gekennzeichnet werden.
2017 haben Facebook und WhatsApp den Austausch von Daten in der EU ja eigentlich erstmal gestoppt. Kann man jetzt davon ausgehen, dass dieser Datenaustausch zwischen den Plattformen in Zukunft wieder enger werden könnte?
Ja, also das war, nachdem die EU-Kommission Facebook eine Strafe von 110 Millionen Euro auferlegt hatte, weil Facebook vorher erklärt hatte, dass es nicht möglich sei, einen Abgleich zwischen den Nutzerprofilen der beiden Plattformen vorzunehmen. Und daraufhin hat WhatsApp laut der Washington Post Pläne eingestellt, eine Zusammenführung der Benutzerkonten technisch durchzuführen. Das kennt man ja zum Beispiel von Instagram und Facebook. Intern hat man hier wohl von einer EU-Pause gesprochen. Wie lange diese EU-Pause noch dauert, ist schwer zu bewerten. So eine Zusammenlegung ist technisch sehr komplex. Das heißt, es dauert mehrere Jahre. Und je enger die Plattformen zusammenliegen, desto schwieriger ist es, Facebook technisch zu zerschlagen, wie es ja gerade in den USA diskutiert wird.
Sollten nun WhatsApp und Facebook in Europa gegen die geltende Datenschutzgrundverordnung verstoßen, welche Behörde ist dann eigentlich zuständig?
Das ist die irische Datenschutzbehörde, weil dort die Hauptniederlassung von Facebook in der EU ist. So sieht es das EU-Regelwerk vor. Allerdings gab es dazu heute eine bemerkenswerte Einschätzung vom Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs, Michael Bobek. Seiner Ansicht nach können auch andere Datenschutzbehörden Verfahren einleiten und eben nicht nur die Behörde in dem Land, in dem das betroffene Unternehmen seinen EU-Sitz hat. Wenn zum Beispiel der deutsche Datenschutzbeauftragte der Auffassung ist, dass sich die irischen Behörden darum nicht richtig kümmern.
Vielen Dank, Pia Behme, mit den Informationen über die neue Datenschutzrichtlinie von WhatsApp, die zu einiger Irritation geführt hat. Mehr Tierwohl, mehr Insektenschutz, weniger Dünger und Pestizide und das alles zum Schnäppchenpreis. Das ist die gefühlte Anspruchshaltung, der sich Landwirtinnen und Landwirte gegenüber wähnen. Vor allem die Preispolitik großer Discounter hat jüngst zu Protesten geführt. Das Aktionsbündnis Wir haben es satt formiert jetzt eine Woche vor der Branchenmesse Grüne Woche, auch wenn die nur digital ist, weiteren Protest. Es geht ihnen um nicht weniger als einen Systemwechsel. Dieter Nürnberger.
Das gerade erst begonnene Jahr wird Weichenstellungen in der nationalen und auch internationalen Agrarpolitik bringen. So verhandeln die Mitgliedstaaten der EU derzeit über die konkrete Ausgestaltung des europäischen Agrarhaushaltes. Eine ökologischere Förderpolitik heißt das Ziel. Und die Mitglieder werden bei der Ausgestaltung mehr nationale Spielräume als bisher haben. Das Bündnis Wir haben es satt kritisiert hier vor allem die bisherige Arbeit des CDU-geführten Landwirtschaftsministeriums. Julia Klöckner habe es versäumt, einen gesellschaftlich geforderten Umbau in der Agrarwirtschaft voranzubringen. In den vergangenen 15 Jahren hätten rund 130.000 Höfe schließen müssen. Zu viel Massentierhaltung, zu viel Exportorientierung, zu geringe Preise. Eine falsche Politik, sagt Saskia Richards, Sprecherin des Bündnisses.
Wir fordern, dass sowohl durch Abgaben auf Fleisch als auch durch steuerliche Maßnahmen der Preis vom Fleisch so korrigiert wird, dass er vernünftig ist und so auch eine Reinvestition in den Umbau der Ställe garantieren kann.
Das Bündnis spricht ausdrücklich von einer Agrarindustrie, die mit Klima- und Artenschutz wenig zu tun habe. Am Nachmittag verteidigte Julia Klöckner ihre Politik in einer Fragestunde im Deutschen Bundestag. Die CDU-Ministerin warnte vor Schwarz-Weiß-Denken. Sie wolle beispielsweise den Umbau in der Tierwirtschaft fördern. Aber
wir müssen die Landwirte auch in die Lage versetzen, dass sie im Wettbewerb stark bleiben können. Der Umbau muss bezahlbar sein, denn wenn wir Tierwohlfragen exportieren ins Ausland, dann ist nicht dem Tier vielleicht kurzfristig dem guten Gewissen geholfen, aber das ist keine langfristige, das ist keine nachhaltige Politik.
Erstmals unterstützt auch die Gewerkschaft Nahrung, Genussmittel, Gaststätten das Bündnis für eine schnellere Agrarwende. Die große Anzahl an Corona-infizierten Leiharbeitern in deutschen Schlachtbetrieben im Sommer habe gezeigt, dass die Agrarwende nicht nur eine ökologische, sondern auch soziale Frage sei. Immerhin, durch das ab Jahresbeginn gültige Arbeitsschutzkontrollgesetz, welches beispielsweise Werkverträge in der Fleischindustrie verbiete, habe die Politik reagiert. Nicht nur die Verarbeiter, auch der Handel wird vom Agrarbündnis Wir haben es satt kritisiert. Geforderte Dumpingpreise würden die Situation vieler Kleinbauern erschweren. Elisabeth Weizenecker von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft.
Beispiel Milch. Hier besteht permanent eine Kostenunterdeckung. Im letzten Jahr lag die bei 33% und bis jetzt fällt der Handel aber entgegen anderslautender Beteuerungen immer wieder in seine alten Verhaltensmuster zurück und nutzt seine Marktmacht.
Und auch wenn die Grüne Woche als weltweit größte Messe der Agrar- und Ernährungswirtschaft in diesem Jahr nicht nicht wie gewohnt stattfindet, soll es, auch das inzwischen Tradition, dennoch Proteste für eine nachhaltige Landwirtschaft geben. Die rund 60 Organisationen des Wir-haben-es-satt-Bündnisses wollen am Sonnabend trotz Pandemie auf die Straße gehen, zumindest im kleinen Rahmen, mit Abstand und Maske, aber auf jeden Fall sichtbar.
Dieter Nürnberger über Preisdumping im Lebensmittelhandel und Proteste dagegen. Wasserstoff gilt als einer der Schlüssel für die Energieversorgung der Zukunft. Auch wenn bisher die Energieeffizienz etwa gegenüber anderen Stromspeichern wie Batterien fraglich ist. Es fließen aber Millionen von Forschungsgeldern. Die Bundesregierung fördert nun 3 Projekte mit 700 Millionen Euro. Kilian Pfeffer erklärt, worum es geht.
Wir gehen in die Vollen, sagt Forschungsministerin Karliczek. Ihrer Ansicht nach spielt der grüne Wasserstoff bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie eine Schlüsselrolle. Finanziell gefördert werden 3 Leitprojekte. Sie wurden bei einem Ideenwettbewerb ausgewählt. Mehr als 230 Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft sind beteiligt. Es geht zum Beispiel um die Serienherstellung sogenannter Elektrolyseure. In diesen Geräten kann Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff umgewandelt werden. Ministerin Karliczek glaubt,
so können unsere Unternehmen zum Ausrüster der Welt werden. Allein in diesem Bereich kann ein Jobmotor für unser Land entstehen. Branchenstudien gehen davon aus, dass mehrere hunderttausend neue hochwertige Arbeitsplätze dort entstehen können.
Ein zweites Großprojekt soll sich der Erzeugung von Wasserstoff durch Windenergie auf dem Meer widmen. Beim dritten Projekt geht es um den sicheren Transport von Wasserstoff, etwa über Hochdruckbehälter oder durch Gasleitungen. Der Energieträger Wasserstoff gilt als wichtiger Baustein für den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft, weil Wasserstoff umweltfreundlich, also sauber verbrennt. Auch aus der Wirtschaft kommen positive Signale. Man hofft auf einen milliardenschweren Markt. Die Arbeit an den Großprojekten soll im Frühjahr beginnen.
Kilian Pfeffer über das große Wasserstoffförderprogramm für 3 Projekte und die Produktion von Wasserstoff auf hoher See wollen die beiden Siemens-Abspaltungen Energy und Gamesa voranbringen. Sebastian Schreiber, Fördergelder in Aussicht. Wie kommt das an?
Das sehr gut an Wasserstoff ist und bleibt ein Trendthema, das für Anleger immer interessanter wird. Siemens Gamesa ist ja eine Tochtergesellschaft von Siemens Energy. Gemeinsam will man jetzt eine Offshore-Windturbine entwickeln, die vor Ort mit dem erzeugten Strom dann Wasserstoff herstellt. H2 Mare, so heißt dieses Vorhaben. Und wir haben es eben gehört, das gehört auch zu den von der Bundesregierung geförderten Projekten. Siemens Energy heute am Aktienmarkt gut dabei, 4,5% plus und damit im MDAX an der Spitze.
Ein erstes Unternehmen hat für 2021 seinen Börsengang in Frankfurt angekündigt, und zwar die Firma Auto 1.
Ja, das ist ein Unternehmen, das viele vermutlich aus der Werbung kennen, und zwar über das Portal wirkaufendeinauto.de. Manche hat das vielleicht jetzt im Ohr. Auto 1 ist in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen. Offiziell soll die Erstnotiz an der Frankfurter Börse dann Ende März erfolgen. Möglicherweise geht es aber auch schneller. Es heißt, Auto 1 erwartet durch den Börsengang einen Erlös von gut 1 Milliarde Euro.
Der Investor KKR hat sein ProSieben-Aktienpaket verkauft, knapp 5%. Was heißt das für den Aktienkurs?
Ja, der ist heute ganz schön nach unten gesackt. Offenbar hat nicht nur der Investor KKR seine Aktien abgestoßen. Das war wohl heute auch für manche ein Anlass, um Gewinne einzustreichen und bei ProSiebenSat.1 auszusteigen. Der Medienkonzern ist heute das Schlusslicht im MDAX mit einem Minus von etwa 6%.
Und was tut sich im DAX?
Ja, da ist seit Anfang der Woche so ein bisschen die Luft raus, kann man sagen. Nachdem die deutsche Leitbörse ja in der vergangenen Woche Rekordmarken erreicht hatte, bleibt das Börsenbarometer, bleibt der DAX auch heute unter der Marke von 14.000 Punkten. Wobei sich das Börsenbarometer jetzt zum Handelsschluss doch noch mal ein bisschen nach oben bewegt. Jetzt kurz vor dem Handelsschluss bei einem Plus von 0,23% und einem Stand von 13.958 Punkten.
Die Post würde Mitarbeiter auf eigene Kosten gegen Corona impfen, will sich aber auf gar keinen Fall vordrängeln. Gut fürs Image, aber schlecht für die Kassenlage?
Nee, der Kurs der Post ist weiter im Aufwind. Das hängt wohl vor allen Dingen auch mit den Zahlen zusammen, die die Post gestern rausgegeben hat. 2020 geht der Konzern ja von einem Rekordergebnis aus. Und das will die Post dieses und auch nächstes Jahr nochmal toppen. Der Logistikkonzern gehört ja ganz klar zu den wirtschaftlichen Gewinnern dieser Pandemie. Aktien der Post verteuern sich heute um 1%.
Und dann schauen wir noch auf den Euro, auf deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Ja, der Euro notiert weiter auf relativ schwachem Niveau bei einem Stand von $1,2155. Die Umlaufrendite heute kaum verändert bei einem Stand von -0,52%. Und auch der Goldpreis kaum verändert. Die Feinunze kostet $1,857.
Vielen Dank. Der Börsenbericht aus Frankfurt von Sebastian Schreiber. Wirtschaft und Gesellschaft ist damit vorbei. Gleich im Deutschlandfunk hören Sie hier Kultur heute. Danke für Ihr Interesse. Bis hierher sagt Silke Hane. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Sage Tschüss.